Das hatte ich irgendwie, wenn ich daran gedacht habe, in meinem Kopf, an diesen Segeltraum, habe ich mich da immer alleine gesehen. Ich habe das irgendwie auch gar nicht so richtig in Frage gestellt oder das mal hinterfragt, warum das so war damals. Ich empfinde es manchmal so, dass ein Projekt anzugehen alleine für mich einfacher ist. Und ein Ansatzpunkt war ganz klar zu sagen, ich wollte für mich herausfinden, wer bin ich, wenn ich alle externen Erwartungen eliminiere. Weil ich vorher das Gefühl hatte, dass ich mein Leben nicht so gesteuert habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich wollte herausfinden, wer bin ich eigentlich, wenn kein anderer zuguckt.
Und konntest du es herausfinden?
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du lebst alleine auf einem Segelboot. Du bist komplett frei. Du entdeckst wunderschöne Orte, ankerst in einsamen Buchten oder lernst an anderen Orten ganz besondere Menschen kennen. Aber da du alleine reist, heißt es immer wieder Abschied nehmen, losfahren und den nächsten Abschnitt wieder alleine bewältigen. Wäre das was für dich? Nike Steiger hat für sich die Entscheidung getroffen, dieses Leben auszuprobieren. Sie hat sich ein Segelboot gekauft, das für die meisten Menschen wahrscheinlich ein totaler Fehlkauf gewesen wäre, für sie aber mittlerweile ein ganz treuer Begleiter wurde und hat sich auf dieses Abenteuer begeben. Und dass sie alleine reist, war auch kein Zufall, denn sie wollte herausfinden, wer sie eigentlich ist, wenn niemand anders zuschaut. In dieser Folge berichtet sie sehr lebendig von ihrem Leben an Bord, von ihren Abenteuern, die sie erlebt hat, von den Herausforderungen, damit einhergingen und von ihrem Engagement, was sich in dieser Zeit entwickelte. Denn mit In Motion hat sie einen Verein gegründet, um etwas gegen die Plastikverschmutzung zu tun. Und zwar nicht alleine, sondern mit der Segel-Community und vor allem mit den Menschen vor Ort, die Plastikverschmutzung vor ihrer eigenen Haustür erleben und gerne etwas dagegen unternehmen wollen. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß auf einer Segelreise mit einer vor Lebensfreude sprudelnden Nike.
Werbung.
Seit Jahren wissen wir, den Meeren geht es schlecht. Der Klimawandel setzt ihnen massiv zu. Und laut neuesten Studien haben wir bereits einige Kipppunkte erreicht. Besonders traurig, das weltweite Korallensterben lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. So traurig das ist, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Denn wir müssen handeln, bevor weitere Kipppunkte überschritten werden. Denn es ist ja noch nicht alles verloren. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um unser Klima zu schützen, ist der Wechsel zu echtem Ökostrom. Bei mir hat das keine 5 Minuten gedauert und der Strom ist auch nicht teurer. Der Effekt dafür ist umso größer, denn ich spare nun jährlich über 0,5 Tonne CO2 ein. Als vertrauenswürdigen Anbieter möchte ich euch gerne Polarstern ans Herz legen. Denn Polarstern versorgt euch mit 100% echtem Ökostrom aus Deutschland. Für euer Zuhause, die Wärmepumpe oder euer E-Auto. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern neue Ökokraftwerke in Deutschland. Und als zertifiziertes Social Business steht das Unternehmen für echten gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Das Beste ist, mit dem Rabattcode HDM, alles groß geschrieben, bekommst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Also, setz ein Zeichen für den Schutz der Meere und wechsle jetzt zu Polarstern. Hallo Nike.
Hallo Chris.
Was war in letzter Zeit dein intensivster Moment an Bord? Positiv oder negativ?
Oh, ich habe mein erstes Solo-Schweißprojekt gemacht auf meinem Schiff.
Okay. Und?
Ich sag mal so, in meinem Kopf, also kennst du das, wenn man in seinem Kopf sich so vorstellt, wie so ein Projekt laufen soll und wie das Ergebnis dann aussehen soll?
Ja.
Da hatte ich so ja, die Vorstellung, ach so ganz schöne Schweißnähte und alles ganz ordentlich und sauber und ja, das Resultat war dann eher so ein bisschen humbling, dass ich dachte so, ja okay, es hat noch kein Meister vom Himmel gefallen, muss ich noch mal ein bisschen üben, bis das so aussieht. Aber, oder und, es sah aber trotzdem schon mal, also es hielt, man konnte sich draufstellen, es ist in der Decke vom Boot gewesen und ja, immerhin passt's. So, das ist ja auch schon mal was.
Okay, und das heißt, du lebst gerade auf einem Boot, ist das richtig, in Lübeck?
Ja, ich baue gerade ein altes Kanalboot um an der Teehofinsel, also in Lübeck, ja, in der Trave. Und das wird so meine Homebase in Deutschland sein, fürs Bootsleben in Deutschland.
Okay, und das heißt, dass du willst damit keine wilden Touren machen, sondern das einfach ein schwimmendes Zuhause?
Ja, ich habe im letzten Jahrzehnt viele wilde Touren gemacht und das soll so ein bisschen so ein ruhigerer Anker auf dem Wasser in Deutschland sein, wo ich dann mal hinkommen kann, wenn es mal nicht so wild sein soll, und den Rest des Jahres würde ich das gerne vermieten. Aber es ist doch ein größeres Projekt geworden als gedacht und jetzt ist es ein nackiges Stahlboot innen und ich muss es neu ausbauen. Ich möchte es neu ausbauen.
Okay. Ja, und wilde Abenteuer in den letzten Jahren, das hört sich gut an und klingt genau nach unserer ersten Kategorie.
Abenteuer Ozean.
Ich glaube, alles ging im April 2013 los. Da hast du dir ein Segelboot gekauft.
Ja.
Wer warst du damals und aus welchem Leben kamst du, als du diese Entscheidung getroffen hast? Weil in der Regel ist es ja ein Cut für Leute, zu sagen, ich breche jetzt mein bisheriges Leben ab und ziehe auf ein Segelboot oder ich habe da lange drauf hingearbeitet oder ähnliches.
Ja, das war auf jeden Fall ein Cut und gleichzeitig war es ein Hin zu dem, was eigentlich sein sollte, glaube ich. Ich kam damals, also ich habe das gemacht, von dem ich dachte, dass es von mir erwartet wird. Habe studiert, Betriebswirtschaftslehre.
Oh, willkommen im Club.
Ja, damit kann man ja so viel machen. Das ist ja, also kann man ja immer mal gebrauchen.
Genau,
so
am Ende stellt sich heraus, man kann nur Scheiß machen und nichts, was Spaß macht.
Das würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube doch, also es ist doch relativ vielfältig, was man damit machen kann. Oder ist wahrscheinlich die Frage, was man dann damit
okay, am Ende macht. Hast du dann am Ende damit gemacht, wo dein Herz drin aufgegangen ist? Ich bin ganz Ohr.
Damals noch nicht. Damals habe ich in einem mittelständischen Unternehmen in Hamburg gearbeitet. Die Firma hieß Be Quiet. Die machen...
Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen.
Ja, okay. Ja. Ich habe damals in einer Firma gearbeitet im Marketing. Ja,
okay.
Habe da die Marketingabteilung geleitet und hatte so einen richtigen Bürojob. Ja.
Okay. Aber dann hast du gesagt, so, jetzt reicht's mir. Und wie?
Das macht sie normalerweise nicht.
Oton,
so.
Kann ich den Hund mitbringen? Der ist wirklich ganz ruhig, der liegt entspannt in der Ecke.
Das macht die normalerweise wirklich nie.
Aber es ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, oder?
Ja, ich glaube, sie fühlt sich einfach extrem wohl.
Ja, wie schön. Also, wenn ihr zwischendurch ein Quieken, ein Bellen, ein was weiß ich was hört, dann ist das der süße Hund Boga von Nike, der dabei sein und eigentlich still in der Ecke liegen sollte, aber hier auf einem kuscheligen Teppich mit guter Atmosphäre, viel Gelächter an den Mikrofonen, fühlt sich der Hund so wohl, dass er einfach nicht ruhig liegen bleiben kann. Und dementsprechend könnt ihr euch mit dem Tier freuen, wenn ihr es im Hintergrund jauchzen hört. Und wie kam es denn dann, dass du gesagt hast, so, jetzt reicht's mir, aber ich kaufe mir jetzt ein Boot. Ich will da raus.
Ja, mein Herzenswunsch war eigentlich, dass ich Meeresbiologie studieren wollte. Das hatte ich dann aber nicht gemacht. Und ich hatte schon immer so eine starke Verbindung zum Meer. Das hat mich immer zum Meer hingezogen. Und ich hatte seit meiner Jugend so diese wilde Idee, ach, eigentlich würde ich total gerne mal mit einem Segelboot unterwegs sein. Also damals hatte ich so im Kopf Weltumsegelung. Und nach dem Abi hatte ich dann schon mal so überlegt, ja, was braucht man denn so, um sowas zu machen? Und habe dann sehr schnell festgestellt, mir fehlt das Geld, mir fehlt die Erfahrung, ein bisschen auch der Mut, mich dafür einzusetzen, und habe das dann erstmal ein bisschen nach hinten geschoben. Und während ich da so im Büro saß und vor mich hin arbeitete, habe ich gemerkt, oh, das ist gutes Geld und ist aber nicht das, was mich wirklich erfüllt. Mhm. Habe mir nach dem ersten Jahr eine Auszeit genommen, 3 Monate unbezahlter Urlaub, und habe während dieser Reise die Entscheidung gefasst, dass ich dieses Leben so langfristig nicht weitermachen möchte. Und dass ich versuchen möchte, diesen Traum vom Leben mit dem Meer auf einem Boot einfach mal zu versuchen, zumindest.
Und dann hast du dir Karl gekauft.
Ja, das kam sehr viel später. Also ich habe 5 Jahre, also nach dieser Entscheidung habe ich dann noch 4 Jahre weiter da gearbeitet und ein bisschen Geld gespart. Und dann habe ich, während dieser Zeit habe ich mir viele Boote angeguckt und dann habe ich tatsächlich mir Karl gekauft.
Mhm. Okay, erste Frage, wie alt warst du, als du Karl gekauft hast?
Da war ich 32.
Okay. Ich habe mal ein Video Ausschnitt gesehen, als du Karl neu hattest. Ja. Und wenn du jetzt sagst, du hast dir viele Boote angeguckt und dich dann am Ende für Karl entschieden, wundert mich das ein wenig. Weil als ich das Boot gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was hat sie sich denn da angeschafft?
Ja, ich habe mir viele Boote angeguckt und viele von diesen Booten waren außerhalb meiner Price Range, ganz klar. Und beziehungsweise, wenn ich diese Boote zu dem Geld gekauft hätte, hätte ich sehr wenig Geld noch gehabt, um unterwegs zu sein. Und ich hatte eigentlich, ich habe damals gesagt, es kann alles sein zwischen 3 Monaten und 3 Jahren, aber 3 Jahre war eigentlich in meinem Kopf so eigentlich das, was ich mir so gewünscht habe oder was, ja. So. Und das wäre mit diesen anderen Booten nicht funktioniert. Und damals war das so, dass ein Bekannter von mir sagte, Nike, ich habe hier eine super Opportunity in Panama. Das musst du dir mal angucken. Das ist ein Schnäppchen von Boot. Das liegt da seit 5 Jahren und die Leute wollen das verkaufen. Oder na, die wollten es eigentlich nicht verkaufen, aber es hat Marinagebühren angesammelt und sie mussten es quasi verkaufen. Und daher war das, damals wurde gesagt, viel Boot für wenig Geld zu haben. Und da habe ich mir gedacht, das klingt doch nach genau dem Richtigen, habe ich in den Flieger gesetzt und bin nach Panama geflogen.
Mit einem Koffer voll Geld und hast dir das Boot gekauft.
Genau, ja, genau. Mit so einer Sporttasche mit Scheinen. Nein, das nicht. Ich hatte das tatsächlich. Manche Leute glauben, dass ich das vorher schon gekauft hatte, weil die das nicht verstehen können, dass ich, nachdem ich es gesehen habe, dann trotzdem zugeschlagen habe. Aber ich hatte tatsächlich, ich wollte es mir erstmal nur angucken.
Ja, und was hast du dann gesehen, als du da warst?
Ich nenne es mal so den Schimmeldschungel habe ich dann entdeckt. Also dieses Boot, das lag, ich hatte Fotos gesehen vorher. Diese Fotos hatten die aber wahrscheinlich vor 4 Jahren gemacht oder so. Das Boot liegt dann dort in Panama halt mit viel Luftfeuchtigkeit und wird nicht gelüftet. Und dementsprechend hatten sich da natürlich einige Schimmelkulturen gebildet. Das Boot war etwas verwahrlost und ja, brauchte viel Liebe und Zuwendung. Und ich habe das aber damals nicht so ganz überschauen können, wie groß doch der Aufwand ist, der betrieben werden müsste, um das wieder richtig fit zu machen.
Und dann hast du direkt gesagt, ja super, dann kaufe ich das jetzt.
Ja, der Grund, warum ich das gekauft habe, also wir sprachen damals von 8.000 €. So was für so ein, das ist ein Aluminiumschiff, 11 Meter, das ist wirklich nicht viel Geld dafür. Und mit einem funktionierenden Motor. Also zumindest haben wir den einmal anbekommen. Was in meinen Augen war, ja, der funktioniert, ja, ist doch super. Ja. Und ich hatte damals Angst. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt dieses Boot nicht kaufe und wieder zurück nach Hause fliege, ich hatte total Angst, dass ich dann irgendwie doch nicht losfahre. So, ich hatte jetzt ja so über mehrere Jahre meine Abfahrt auch immer wieder mal ein bisschen verschoben und dieses Boot passte nicht und dieses Boot passte nicht. Und ich habe gedacht, wenn ich, also es war so eine innerliche Angst, wenn ich jetzt nicht auf so den Hebel nach vorne lege, dann passiert das nicht. Und davor hatte ich ganz, ganz doll Angst. Und ich habe gedacht, schlimmer als das kann es eigentlich nicht werden. Ich mache das jetzt einfach.
Und wie ging es denn dann weiter, als du dieses Boot hattest, bis du damit wirklich lossegeln konntest?
Ich sag mal so ganz kurz zusammengefasst, war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zwischen himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt und verzweifelt, ganz viel Weinen vor Freude und auch vor Überforderung und Verzweiflung. Und ja, das Boot brauchte sehr viel mehr Reparatur, als ich mir das vorgestellt hatte. Und ich konnte das ja auch alles nicht. So, ich konnte zwar segeln, ich hatte aber von Bootsreparatur wirklich nicht besonders viel Ahnung und musste mich quasi jede Woche in ein neues Projekt einarbeiten, sei es jetzt irgendwie ein neues Rig, das sind die Stahlseile, mit denen der Mast so nach oben gehalten wird, oder Motor, all diese Dinge. Das Boot hat ständig mich konfrontiert mit Problemen. Und gleichzeitig hatte ich immer wieder so kleine Freiheitsmomente, die mir gezeigt haben, so hey, das Leben, was ich hier gerade kreiere, das macht richtig doll Spaß.
Bist du dann auch direkt schon damit losgesegelt oder musste das erstmal an Land geholt und monatelang bearbeitet werden?
ich habe erstmal ein paar Sachen gemacht, bin dann losgefahren, ohne es aus dem Wasser zu nehmen. Denn das kostet ja auch Geld. Und ich habe gedacht, ach, das spare ich mir mal für später auf oder das Geld spare ich mir mal. Und war dann kurz unterwegs, habe dann da auch ein bisschen auf die Nase bekommen und kam dann irgendwann zurück, um das Boot aus dem Wasser zu nehmen. Und habe dann auch prompt Löcher im Rumpf gefunden. Und dann war ich erstmal eine Weile an Land. Ich glaube, die Farbe, die bappte noch so dran und die hatte die Löcher, glaube ich, noch verdeckt. Und also es waren Gott sei Dank kleine Löcher, ne? Also war jetzt nicht so, dass ich sofort abgesoffen wäre, aber es gab auch Löcher, ja.
Mhm. Hast du das dann in der Zeit mal bereut, dass du dieses Boot gekauft hast?
Bereut habe ich es nicht. Ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht, aufzugeben. Und weil einfach das, was ich mir vorgestellt hatte, nämlich dieser Traum mit dem Leben auf dem Meer und die schönen Palmeninseln und in der Hängematte schwingen und das, was ich mir da erträumt hatte, die Realität sah ja ganz anders aus. Ich habe einfach nur repariert. Was heißt nur? Ich habe ganz viel repariert und viel gelernt. Und da musste ich, oder da war eben die Herausforderung zu sagen, möchte ich das eigentlich so weitermachen oder nicht?
Was hat dich dann dazu bewegt, weiterzumachen?
Ich habe für mich herausgefunden, dass dieser Prozess des Lernens mit diesen ganzen Projekten eigentlich etwas ist, was total meinem Naturell entspricht und etwas ist, was mich total nach vorne bringt oder was mich total mit Energie eigentlich auch versorgt. Also bis zu einem gewissen Punkt. Wenn es dann zur Überwältigung kommt und wenn es dann wirklich zu viel wird, dann kippt es auch irgendwann. Aber ich habe für mich festgestellt, dass es eigentlich in dieses Lernen, neue Projekte anzugehen und diese Hürden zu überkommen, dieser Wachstumsprozess etwas ist, den ich total schätze in meinem Leben. Und quasi gesagt, ich habe sozusagen gesagt, ja, ich kann ja so dieses Lebensmodell kann ich mir ja frei wählen, wie das aussieht. Und das müssen ja nicht nur die Palmen sein und das Schnorcheln, sondern das kann ja auch etwas sein, aus dem ich ganz viel Wert ziehe sozusagen. Mhm. Und habe das dann sozusagen als einen positiven Teil in mein Leben integriert.
Okay. Gab es denn dann Situationen, in denen es in irgendeiner Art und Weise gefährlich wurde? Weil, also das stelle ich mir ja, also klar, so Schimmel und so, das ist unangenehm. Und da muss man erstmal sich durchkämpfen und findet das vielleicht eklig und ungesund und keine Ahnung. Aber, also vielleicht auch auf eine Art und Weise gefährlich, weil ungesund, aber ja. Ne, da kommt man jetzt nicht in so eine akute Gefahr. Aber wenn auf einmal Löcher da sind oder der Motor, ich weiß nicht, ob er am Ende dann tatsächlich funktioniert hat oder ob das dann das nächste Thema war. Gab es da Situationen, wo du irgendwie dann gedacht hast, ach du Scheiße, jetzt geht's hier richtig Richtung Süden?
Ja, also meine erste Solo-Ausfahrt mit dem Schiff, also ich wollte ja nicht nur auf einem Schiff wohnen, sondern auch noch alleine damit durch die Gegend segeln. Und die erste Ausfahrt, da ist einiges zusammengekommen. Unter anderem ist ein Segel gerissen, also mein Großsegel ist eingerissen. Ich konnte also nur noch das Vorsegel benutzen. Dann waren da sehr unwegsame Wetterverhältnisse und mein Motor ist ausgefallen. Und ich wollte zurück zur Marina, weil eben diverse Sachen kaputt gegangen sind und ich eigentlich so nicht weiterfahren wollte. Und um zu dieser Marina zu kommen, musste ich durch den Eingang des Panama-Kanals. Und Panama-Kanal hat man ja vielleicht schon mal gehört, da kommen so einige größere Schiffe rein und raus und mein Motor funktionierte eben nicht. Und ich segelte da nun mit einem Segel in die Richtung des Panama-Kanal-Eingangs, also das ist jetzt nicht direkt der Kanal, aber eben so die Bucht davor und dachte, ich komme da eigentlich so ganz gut rum und auf einmal war aber auch der Wind weg. Das heißt, der Motor ging nicht. Der Wind war weg und ich trieb sozusagen im Eingang des Panama-Kanals.
Manövrierunfähig.
Dann habe ich da gibt es so ein Kontrollzentrum, die habe ich angefunkt und denen erzählt, ja, ich bin übrigens hier, sagt mal bitte den Schiffen, dass ich hier im Weg bin. Da haben die gesagt, ja, das können wir gerne machen, das ist aber vollkommen egal, die können nicht ausweichen, weil die rechts und links eben nicht genügend Tiefe haben, um da ausweichen zu können. Also basically haben die einfach nur gesagt, so, du musst jetzt deinen Hintern da wegbewegen, sonst malmen die dich gleich über. Und das war so, da dachte ich so, okay, alles klar. Und dann habe ich, bin ich nochmal in meinen Motorraum gegangen und es war auch noch so ganz am Anfang, da wusste ich auch noch nicht so viel, aber ich wusste, ich hatte immer Probleme mit meinem Dieseltank, der war verschmutzt und ich hatte einen Filter gewechselt und ich wusste, dass ich entlüften muss. Und dann habe ich nochmal einfach alle Einspritzdüsen aufgemacht, das ist so ein ganz alter Motor und da musstest du die Düsen immer aufmachen, um tatsächlich das entlüften zu können. Und habe wirklich einfach nochmal so irgendwie gesagt, so bitte, spring jetzt an. Und dann ist der Motor tatsächlich angesprungen, so im allerletzten Moment und überall Diesel raus. Und dann bin ich runter schnell und habe das zugemacht. Ich bin ja auch alleine, das heißt, du kannst ja nicht gleichzeitig am Steuer sein und unten im Motorraum sein. Aber das war so ein bisschen Stresssituation.
Ja, und du hast eben gesagt, zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Was sind so die himmelhoch jauchzend Erinnerungen, die dir zuallererst in den Sinn kommen?
Meine allerersten Momente, in denen ich das Gefühl hatte, ja, so habe ich mir das vorgestellt, war so eine Inselgruppe, die San Blas werden die genannt oder Cunayala, wie die Leute, die dort leben, das nennen. Das sind so 360 kleine paradiesische Inseln. Und ja, wie man sich das so vorstellt, mit Palmen, weißem Strand, ganz tolle Korallenriffe drumherum. Und da habe ich dann andere Segler eben auch getroffen, die schon lange unterwegs sind. Und da trifft man sich dann zum Lagerfeuer auf einen dieser traumhaften Inseln. Jeder bringt seinen selbstgefangenen Fisch mit oder einen Hummer oder irgendwie so Krebse. Und dann sitzt man da zusammen und macht Musik und isst diese selbstgefangenen Tiere und über einem Lagerfeuer. Und das war totale Magie. Das war irgendwie so wie aus einem Bilderbuch, wie man sich das so vorstellt. Mhm. So eine Community und so ein wildes Leben, morgens aufstehen, die Unterwasserwelt bestaunen. Und das war so Freiheit pur. Das war ja ein ganz besonderes Gefühl.
Mhm. Wie ist denn dann deine Beziehung zu Karl gewesen?
Ja, so nach 3 Jahren ungefähr, also ich bin in den 3 Jahren auch rumgefahren, aber ich habe immer wieder Stationen gemacht, wo ich auch viel am Boot gemacht habe. Aber so nach 3 Jahren, da musste ich noch einen neuen Motor einbauen, okay. Und danach aber, seitdem ist Karl eigentlich wirklich sehr zuverlässig. Also sein Gerüst, sage ich mal so, ist schon sehr stabil gebaut und daher hatte der schon Potenzial.
Und
meine Beziehung zu ihm heute zu wissen, genau. Ja. Es ist eine sehr intensive Beziehung. Also Karl kommt noch dazu, das kommt aus dem altdeutschen Karal. Das bedeutet so viel wie der Freie und auch Ehemann.
Aha.
Also das ist die Bedeutung dieses Wortes, was ich damals irgendwie auch so ein total, das fand ich so spannend, weißt du, so der ist mein Partner draußen auf dem Meer. Und gleichzeitig hat so ein Schiff ja einen total eigenen Willen. Und das passte super gut auch zu Karl. Also ich habe ihm den Namen, ich weiß nicht, vielleicht war das so eine self-fulfilling prophecy, dass er sich so verhalten hat, weil ich ihm diesen Namen gegeben habe. Also für mich, ich glaube auch, dass Schiffe haben so eine, was heißt so, die Schiffe haben eine Seele. Und dieser, ja, also Karl, das ist wirklich ein ganz großer Bestandteil meines Lebens geworden. Ich habe, ja, das ist schon, ja.
Gibt's Karl noch?
Karl gibt es noch, ja.
Ist noch dein Boot?
Es ist noch mein Boot. Ich, der steht in Mexiko auf dem Trocknen und ich bin gerade dabei, mich damit auseinanderzusetzen, eventuell ihn loszulassen.
Vom Ehemann wieder zum Freien.
Ja. Ja.
Okay. Damals hast du dich ja wirklich entschieden, ich möchte alleine rumsegeln. Und das ist ja eine super mutige Entscheidung, aber auch ja irgendwie auch spannend sozusagen, dass das so auch dein erklärtes Ziel war. Ich möchte alleine rumsegeln. Was war da deine Motivation?
Ja, das hatte ich irgendwie, wenn ich daran gedacht habe, in meinem Kopf, an diesen Segeltraum, habe ich mich da immer alleine gesehen. Ich habe das irgendwie auch gar nicht so richtig in Frage gestellt oder das mal hinterfragt, warum das so war damals. Ich habe das tatsächlich so empfunden oder empfinde es manchmal so, dass ein Projekt anzugehen alleine für mich einfacher ist. So, dass ich erstmal Zeit habe, mich in etwas Neues reinzudenken und zu überlegen, wie ich das machen möchte. Insbesondere, wenn das neue Dinge sind, die ich noch nicht so kenne oder noch nicht so weiß, fühle ich mich da erstmal sicherer alleine. Daher vielleicht gar nicht, also vielleicht wäre es für mich mutiger gewesen, das zu zweit zu machen. Mhm. Und ein Ansatzpunkt war ganz klar zu sagen, ich wollte für mich herausfinden, wer bin ich, wenn ich alle externen Erwartungen eliminiere. Mhm. Weil ich vorher das Gefühl hatte, dass ich mein Leben nicht so gesteuert habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich wollte herausfinden, wer bin ich eigentlich, wenn kein anderer zuguckt. Was ein bisschen lustig ist, dass ich dann ganz viele Leute habe zugucken lassen.
Weil es ab Anfang an einen YouTube-Kanal dazu gab.
Genau, weil ich das gefilmt habe, was ich gemacht habe. Aber so eher so aus meinem, so was, ja, wer bin ich ohne externe Einflüsse?
Und, konntest du es herausfinden?
Ich glaube, ja, ich glaube, dass ich das zumindest besser rausfinden konnte als vorher. Ich glaube, das entwickelt sich ja auch. Also wir sind ja als Menschen nicht statisch, sondern das ist ja immer so ein Wandlungsprozess. Aber ich habe definitiv sehr viele Dinge über mich erfahren und ja, viele Weichen für mich neu gestellt.
Also das sprengt jetzt natürlich so ein bisschen mein Konzept auf, aber jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wenn du es mit uns teilen magst, wer bist du, wenn niemand auf dich schaut, sondern du einfach deiner Natur entsprichst?
Oh wow, das ist jetzt natürlich schon sehr tief. Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so in so, ich habe neulich gerade, hat mir jemand gesagt, ich müsste mich in drei Worten beschreiben, was da dabei rauskommen würde. Und da habe ich gesagt, neugierig, anpassungsfähig und chaotisch. Ich habe für mich rausgefunden, dass ich eigentlich sehr wenig in meinem Leben brauche, um glücklich zu sein. Ich kann aus ganz kleinen Dingen sehr viel Glück ziehen. Und ja, ich bin sehr anpassungsfähig, was meine Umgebung angeht. Ich fordere mich gerne heraus. Also das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. So, ich ziehe ganz viel Energie daraus, neue Dinge zu entdecken. Und ich wünsche mir in meinem Leben Nähe zur Natur. Hm. Also ja, ich ziehe meine Kraft aus der Natur. Hm. Das ist etwas, auch was ich für mich entdeckt habe. Mhm. Oder was sich bei mir gefestigt hat.
Hast du auch Sachen entdeckt, bei denen du festgestellt hast, die mache ich nicht für mich, sondern die mache ich nur für den Blick der anderen?
Ja, das ist etwas, mit dem ich mich viel auseinandersetze. Ich habe die Tendenz, mir manchmal zu hohe Ziele zu setzen. Und da frage ich mich dann ganz oft, wenn wirklich niemand hingucken würde, würde ich das dann genauso machen? Also, und da merke ich dann doch, dass ich immer noch in manchen Dingen diese externe Steuerung habe.
Also so ein bisschen diese Leistungsgesellschaft. Wenn du ein großes Ziel hast, dann hast du mehr geleistet, dann bist du mehr wert. Dann
Genau, ja. Und dass ich in so eine Rechtfertigung komme, wenn jemand zum Beispiel zu mir sagt, ach, du lebst auf einem Boot, ach ja, dann bist du so ein Faulenzer. Ja, du machst also den ganzen Tag nichts sozusagen. Mhm. Und da kommt bei mir, da merke ich, dass in mir sofort so eine Alarmglocke losgeht und ich denke, ich muss jetzt aber beweisen, ich arbeite doch auch und ich erreiche doch auch Dinge. Und da merke ich, eigentlich, wenn ich nur auf mich gucke, eigentlich möchte ich das gar nicht. Und ist aber trotzdem etwas, was ich noch nicht losgelassen habe.
Hm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Wie lange bist du alleine gereist?
Also ich bin zwei Drittel der Zeit alleine gereist für 12 Jahre ungefähr. Also ich hatte immer mal zwischendurch Leute an Bord, auch mal so für 2 Monate oder 3 Monate.
Und aber das war immer klar, es ist ein Besuch quasi.
Ja, das war, ja. Mhm.
12 Jahre alleine, das ist ja...
Also ich war ja, also du, ja, das hört sich jetzt so an, als wäre ich auf so einer einsamen Insel alleine gewesen. Beim Segeln, man trifft ganz oft Leute in der Ankerbucht oder an Land ja auch. Und ich war zeitweise auch mal in Deutschland und bei meiner Familie und so. Also ich war jetzt nicht 12 Jahre nonstop alleine um die Welt oder irgendwie so.
Hm. Ja, aber trotzdem, ich sag mal, 12 Jahre selbstbestimmt und also unterwegs zu sein, bedeutet ja auch, da ist sehr viel in Bewegung, da gibt es relativ wenig Konstanz. Mhm. Das heißt, du bist nicht alleine im Sinne von, da ist ja kein Mensch um dich herum, es sind viele Menschen um dich herum und so wie ich das einschätze, sind das dann wahrscheinlich auch sehr intensive Begegnungen und Beziehungen, die man mit diesen Menschen hat, aber sie sind dann auch irgendwann relativ bald wieder weg. Es sind keine, nicht wie wenn man hier Arbeitskollegen kennenlernt in einem klassischen Leben und dann sagt man, ist man mit denen auf einmal 15 Jahre super eng befreundet und damit ist man dann doch irgendwie So stelle ich es mir zumindest vor. Ich habe die Erfahrung ja nicht gemacht und deswegen finde ich das total spannend. Wie war das dann für dich, alleine zu sein? Also, oder auf dich allein gestellt zu sein? Vielleicht so?
Für mich war es eher einfacher, selbst meine eigenen Entscheidungen treffen zu können und morgens aufzustehen und zu sagen, fahre ich rechts rum oder links rum, bleibe ich noch oder fahre ich weiter, und wenn ich weiterfahre, wohin fahre ich und wie fahre ich dahin? Für mich hat sich das einfacher angefühlt.
Mhm. Ist es schwer für dich, Kompromisse einzugehen? Und
ja.
Okay.
Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass ich, wenn andere Menschen beteiligt sind, ich das Gefühl habe, da kommen wir wieder zu den externen Erwartungen. Oh, hoppla, jetzt muss ich aufpassen, dass das so dem anderen gerecht zu werden, mhm, dem Gegenüber gerecht zu werden. Und das ist ein Prozess, mich da zurechtzufinden zwischen dem, was ich mir dann wünsche und was die andere Person sich wünscht, ist für mich manchmal schwierig.
Mhm. Ja, und jetzt tatsächlich, ich habe dir das im Voraus schon gebeichtet, dass dadurch, dass du seit so vielen Jahren Videos machst und Content produzierst, ich habe es in der Recherche nicht hinbekommen, quasi ein umfassendes Bild von dir zu erlangen, und ich muss jetzt in manchen Bereichen nachfragen. Du darfst natürlich jederzeit sagen, wenn ich dir irgendwo zu persönlich werde oder sagst du, das gehört jetzt hier nicht hin oder sowas, aber erstmal bleibe ich neugierig, so wie du, bin ich nämlich auch total neugierig und frage einfach mal nach. Und du hast gesagt, zwei Drittel der Zeit warst du alleine, 12 Jahre. Und das heißt, seit einigen Jahren bist du dann nicht mehr alleine.
Ach nee, das ist immer so zwischendurch, dass immer mal Leute da waren.
Okay.
Ich meinte eher so von dem Verhältnis jetzt alleine oder eben jemand dabei. Das war mal so 2 Monate oder mal ein bisschen länger, dass jemand dabei war. So.
Ach so.
Aber nicht jetzt, also ich bin jetzt, auf wo du gerade über neugierig sprichst, seit ein bisschen über einem Jahr nicht mehr, also das würde ich jetzt sagen, nicht mehr alleine unterwegs, sondern also mit meinem Partner unterwegs.
Ah, okay.
Und hatte auch mal zwischendurch mal, also entweder Crew an Bord oder auch mal jemanden, mit dem ich vielleicht etwas enger befreundet war. Aber das war immer nur also zwischendurch temporär, sag ich mal.
Okay.
So ein paar Monate oder.
Verstehe. Und jetzt bist du seit einem Jahr nicht mehr alleine, gehst du durchs Leben, sondern mit einem Partner. Und das würde mich total interessieren, ist natürlich persönlich, aber wie ist dieser Switch dann nach so langer Zeit ein so intensives Leben alleine zu führen und dann zu sagen, boah, ich kenne Leute, die sehr lange Zeit alleine gelebt haben oder alleine leben und auch merken, boah, ich kann so toll mir selber folgen und meine Sachen machen und so ein bisschen sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal hinbekomme, mich auf einen Menschen einzulassen und diese ganzen Kompromisse einzugehen, weil ich mich so daran gewöhnt habe, diese Freiheit zu haben, einfach bei mir zu sein und genau das zu tun, was für mich richtig ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch so teamfähig bin. Mhm. Das finde ich total spannend. Jetzt ist bei dir sozusagen dieser Wandel eingetreten und ich frage mich einfach, easy, super, total natürlich oder ist es voll die Herausforderung, diesen Switch zu machen?
Ja, also ich hatte zwischendurch, wie gesagt, auch mal Beziehungen. Jetzt das Neue jetzt ist, dass ich eben tatsächlich auf dem Boot meines Partners Flo unterwegs bin. Also nicht nur zu zweit, sondern auch zu zweit auf dem Boot eines anderen Menschen. Das ist für mich natürlich eine total große Umstellung, vorher alles alleine gemacht zu haben und jetzt ganz viele Dinge, die ich vorher gemacht habe, macht er jetzt. Was zum einen eine total schöne Erleichterung ist, dass eben diese ganzen auch Alltagssachen geteilt werden oder auch die Segelaufgaben geteilt werden und er sich auch eher jetzt um die Reparaturen vom Boot kümmert und ich eher dann meine Office-Sachen machen kann. Das ist natürlich also mein so ganz neue Aufteilung also der Aufgaben. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt festgefahren bin in dem, was ich mache. Ich bin ein bisschen so ein Dickkopf manchmal. Und habe eben auch so meine Ideen über meine Projekte. Und im Moment haben wir ja auch verschiedene Boote sozusagen in unserer Beziehung. Und das ist natürlich etwas, was eine extrem große Herausforderung ist, das unter einen Hut zu bringen. Und du hattest ja auch schon über Kompromisse gesprochen. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch in einer Beziehung, wenn dem einen Partner oder dem anderen etwas extrem wichtig ist, dass es dann wichtig ist, das auch auszuleben, nicht auf Kosten des anderen, aber eben einen Weg zu finden
dafür
zusammen.
Dafür muss Raum sein. Ja.
Genau, also muss nicht, aber also für mich ist es zumindest in einer Beziehung wichtig, dass ich das und mein Partner das auch ausleben kann. So. Und das ist dann natürlich manchmal so ein bisschen schwieriger, als wenn man einfach nur alleine ist und sagt, so, ich fahre jetzt dahin oder ich möchte jetzt 3 Monate an meinem Boot rumschrauben und der andere möchte aber gerne segeln gehen. So.
Verstehe ich total. Wir sind da jetzt ganz schön abgewichen. Ich führe das jetzt, versuch's mal wieder zurückzuführen. Also Solo-Segeln, alleine unterwegs sein. Gab es Momente, in denen du dich damit aber auch total einsam gefühlt hast?
Ja. Ja, die gab es auch. Und ich glaube, gerade so zum Ende hin. Was heißt zum Ende hin? Also so nach mehreren Jahren allein unterwegs zu sein, einfach, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Ermüdungserscheinung. Einfach dadurch, dass es wirklich viel ist, so ein Boot alleine aufrechtzuerhalten oder über Wasser zu halten. Das alleine segeln und arbeiten und diese ganzen Dinge. Und wenn man eben auf einem Boot lebt, ist man ja immer den Naturgewalten ausgesetzt. Ist einfach tatsächlich auch so ein bisschen anstrengender, der Alltag, als
total.
In so einem Haus.
Ja,
und auch, was du auch angesprochen hast, diese Instabilität. Also ist ja alles sehr, es ist eigentlich immer alles neu. Es ist ganz wenig Sicherheit. Daher ist es irgendwann, habe ich auch gemerkt, boah, jetzt bin ich irgendwie doch auch ein bisschen müde. Ich bin dann auch immer länger geblieben an den Orten, weil für mich das auch so dieses Durchschleusen, manche Leute sind ja dann 3 Tage hier und 3 Tage da, habe ich für mich gemerkt, das empfinde ich auch eher schwierig. Ich reise eigentlich viel lieber langsamer. Es gab schon auch Momente, in denen ich mich mal einsam gefühlt habe, ja.
Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind. Also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere.
Wie war das mit dem Thema Angst? Viele Leute, die sich so eine Reise vorstellen, hätten, glaube ich, viele Ängste, die damit irgendwie verbunden wären. Das Boot könnte sinken, man könnte, wenn man alleine ist, überfallen werden. Es könnte, also ne, die Liste könnte endlos sein. Gab es Ängste, die dir zu schaffen gemacht haben?
Ja, ganz, ganz viele. Und überraschenderweise viel mehr Ängste, als ich das gedacht hätte. Ich bin vorher, wie gesagt, schon gesegelt. Ich habe auch Nachtfahrten gemacht oder war längere Zeit mal unterwegs mit einem Segelboot. Nie alleine vorher. Und als ich das dann auf einmal alleine gemacht habe, hat sich da eine ganze Palette von Ängsten auf einmal vor mir ausgebreitet, von denen ich dachte, dass ich die gar nicht habe. So,
also, zum Beispiel?
Alleine diese Sachen, so ob der Anker hält, ne? So ganz simple Dinge, dass ich habe eigentlich, du schläfst immer mit einem Ohr am Schiff. Ich war aber vorher ja nie verantwortlich fürs Schiff. Ich bin immer irgendwo mitgesegelt. Und jetzt war ich auf einmal verantwortlich, nicht nur für ein Segelboot, was man sich mal eben so geliehen hat oder was irgendwie so ein Wochenendding ist, sondern das ist ja mein Haus, da ist ja alles drauf, was ich habe sozusagen.
Deine Existenz.
Meine
quasi.
Existenz, ja. Genau. Und die hängt da jetzt an so einem Metallding, was da im Wasser rumliegt, mit einer Kette dran und dann kommt halt ein Sturm und das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Das hatte ich nicht erwartet. Und ich habe ganz doll eine Angst entwickelt, gerade weil ich am Anfang auch so viel auf die Nuss bekommen habe von meinem Boot, dass ich immer Angst hatte, loszufahren überhaupt. Weil ich dachte, wenn ich jetzt wieder losfahre, dann gibt es wieder Probleme. Dann muss ich mich wieder mit irgendwelchen Sachen auseinandersetzen. Ich habe dann so eine Losfahrangst entwickelt, die meistens weg war, wenn ich erstmal unterwegs war. Mhm. So Ängste von den Dingen, die ich noch nicht durchlebt habe. Wenn ich erstmal was durchlebt habe und gesehen habe, ach, das ist eigentlich gar nicht so schlimm oder ich bin da wieder rausgekommen, dann geht's. Aber so dieses so, was das, ja, doch, da waren mehr Ängste, als ich das gedacht hatte. Mhm. Ja, überfallen werden ist interessanterweise nicht so eine große Angst gewesen. Und Touchwood, ich habe auf meiner Reise bin ich ganz, ganz vielen liebenswürdigen Menschen begegnet. Mir wurde 2-3 Mal was geklaut in dieser Zeit. Aber ja, also das ist vielleicht einfach so meine Einstellung, dass ich, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hoffentlich hinaus, mit guter Energie reingehen und hoffentlich gute Energie zurückbekommen. Hm. Das war nicht so eine große Angst. Aber ja, sinken ist eine Riesenangst.
Mhm. Gab es Momente, in denen du dachtest, oh shit, jetzt ist es soweit?
Sinken?
Ja.
ich hatte schon mal Wasser im Boot. Ja, ich hatte ja diese Löcher im Boot. Und also 1-2 Mal. Und dann hatte ich auch einmal, dass ich hinten in meinen Motorraum Wasser reinkam. Diese Momente gab es. Das war nicht besonders angenehm. Und Gott sei Dank bin ich aber nicht gesunken. Und es war auch in Küstennähe, Gott sei Dank.
Mhm. Ja. So eine Reise. Du bist so viele Jahre da und du hast gesagt, früher hast du auch drüber nachgedacht, so eine Weltumsegelung zu machen. Und häufig ist es ja so, dass sich die Leute denken, wo ist denn das Ziel? Wo willst du dann hin in den 3 Jahren? Wo geht denn das lang? Gab es das dann bei dir auch oder war es einfach ein richtiges im Moment sein und treiben lassen und könnte sein, dass ich in 3 Jahren in derselben Bucht liege oder könnte auch, oder also hattest du ein Ziel oder nicht?
Ich hatte am Anfang ganz wilde Pläne. Weil ich ja auch dachte, ich hätte keine Angst, weil ich ja auch dachte, ich kann da ohne Probleme überall lang segeln und war da wirklich sehr naiv, würde ich mal so sagen. Auch wenn ich mal so einen alten Podcast von mir reinhöre, denke ich so, oh, feiern. habe dann aber auch schnell gemerkt, dass das alles ganz anders ist und habe ganz kleine Brötchen gebacken. Und als ich damals angefangen habe mit Karl, war das eher auch nicht so ein Thema Weltumsegelung. Ich wollte mal so lossegeln und gucken, was passiert. Also ich hatte schon eine Route im Kopf, die war aber, wie gesagt, sehr unrealistisch. Und dann habe ich mich erstmal dran gehalten, so erstmal so von einer Ankerbucht zur nächsten und dann das langsam ausgeweitet, so mal 2 Nächte gefahren, dann mal 4 Nächte gefahren und dann mal eine Woche alleine auf See. Und
also. Wo bist du denn mit Karl so lang gesegelt in eurer gemeinsamen Zeit?
Die ersten 3 Jahre bin ich einmal so um die westliche Karibik, also nicht so das, was man nicht so die östlichen Inselketten, die man sonst so kennt, sondern eher so ein bisschen westlich, also das Festland abgesegelt, also da rauf nach Honduras und Guatemala, also der Rio Dulce, dann rauf nach Mexiko, Kuba, Cayman-Inseln und wieder zurück. So, das war so, und auch nach Kolumbien bin ich auch nochmal rüber. Und dann bin ich durch den Panama-Kanal und hatte ja eigentlich davon geträumt, über den Pazifik rüber zu segeln. Und da hatte ich dann einen kompletten Motorschaden und so weiter und so fort. Und dann wieder mal Löcher im Boot. Und dann habe ich irgendwie Jahr für Jahr war immer wieder irgendwas, was dann die Abfahrt verzögert hat. Und irgendwann habe ich da so ein bisschen aufgegeben, glaube ich. Bin aber die kolumbianische Pazifikküste und Ecuador abgesegelt und dann von da aus wieder rauf, langsam den Weg rauf nach Mexiko. Die Corona-Zeit habe ich in Panama verbracht, auf den Las Perlas-Inseln.
Cool. Wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie, die eigentlich auch schon seit Ewigkeiten offen ist, mehr oder weniger, und zwar das Logbuch.
Logbucheintrag.
Hier geht es darum, dich irgendwie besser kennenzulernen und das Abenteuer eben hat uns ja schon sehr dahin geführt. Nochmal so ganz kurz gefragt, wie funktioniert denn dein Leben eigentlich? Also wie finanziert sich das?
Am Anfang habe ich von Ersparten gelebt Und das war eigentlich auch so gedacht, dass ich so lange das mache, bis mein Erspartes aufgebraucht ist sozusagen. Und damals, als ich losfuhr, hatte ich gedacht, dass ich in irgendeiner Art und Weise gerne etwas zurückgeben möchte an die Gesellschaft oder ja, an die Menschen. Im Sinne von, hey, wenn ich das schaffe, mir so ein Boot zu kaufen und loszusegeln und mich von dem zu trennen, was irgendwie so da zu Hause ist und versuche, mein Leben so zu gestalten, wie ich mir das wünsche, dann kann das ja nun wirklich, so, dann kann das, können das auch ganz viele andere Leute. Und wollte eben so den Leuten, die Leute inspirieren zu sagen, hey, traut euch das zu machen, für eure Träume einzustehen oder zumindest das mal auszuprobieren. Kann ja auch sein, dass man merkt, dass man das eigentlich doch nicht möchte. Und hatte dann überlegt, ob ich vielleicht was schreibe oder so. Gab es damals aber ganz viele geschriebene Blogs. Und ein damaliger Arbeitskollege hatte dann gesagt, ja, warum machst du nicht so einen Videoblog? So jede Woche so ein kleines Video. Heutzutage denkt man so, ja, ist ja klar, YouTube, Content Creator, so ist ja mittlerweile wirklich ein Job. Das damals vor 12 Jahren.
Du hast das erfunden.
Ich habe das erfunden, genau, wollte ich jetzt nur so nicht sagen, aber. aber es gab es wirklich noch nicht so viel. Also es war noch in den Kinderschuhen sozusagen. Und damit haben der Patrice und ich damals angefangen. Der hat das Edit übernommen und ich habe gefilmt. Und ja, aus diesen Versuchen wurde dann irgendwann nach und nach eine Einkommensquelle, was natürlich total super war, weil sich dadurch diese Zeit, die ich da auf dem Meer verbringen durfte, sich erstmal verlängert hat.
Und jetzt hast du irgendwie 90.000 Follower auf YouTube. Mhm. Wie ist denn das für dich? Ist das reine Freude oder ist das eine Belastung? Also ich habe auch schon mal so Projekte gestartet und gedacht, boah, cool, machst immer mein Video. Und ich fand das so anstrengend.
Ja, das hat zwei Medaillen, so wie eigentlich fast alles im Leben. Ich mag die Arbeit total gerne. Ich liebe das, Momente mit der Kamera festzuhalten und auch so den Menschen Orte zu zeigen oder ja, Begeisterung für etwas zu teilen. Und gleichzeitig ist es auch, gerade weil das ja so ein Format ist, was wie so ein Logbuch ist, also so, so dass es mein Leben begleitet sozusagen, kann das auch Druck erzeugen.
Und in welchem Sinne?
Ja, es gibt einfach ganz viele Leute, die dann ja auch eine Meinung zu dem haben, was du da machst. Und ich vlogge ja jetzt nicht irgendwie über Turnschuhe, sondern über mein persönliches Leben. Und man macht sich dadurch auch ja angreifbar sozusagen. Also wenn man das so, wenn man sich angreifen lässt, sage ich mal so. Mhm. Die Leute haben ja eine Meinung zu dem, was man macht und schreiben die ja dann auch offenkundig da unter die Videos. Und das sind ja manchmal persönliche Dinge, die man teilt. Und ja, das kann schon auch mal wehtun, wenn man das zu nah an sich ranlässt.
Ja. Was hast du da abbekommen? Waren das dann waren das Shitstorms oder Hate-Kommentare oder? Oder was war das, was dich dann so verletzt hat?
Ja, das Gott sei Dank nicht. Also Shitstorms gab es Gott sei Dank nicht. Ich glaube, ich bin auch ein sehr sensibler Mensch, deswegen nehme ich mir Dinge viel auch zu Herzen. Es kann ja von bis gehen. Teilweise einfach sowas wie, ja, du bist doch gar kein richtiger Segler und du fährst immer nur von Bucht zu Bucht und so, und eigentlich machst du das gar nicht alleine, die helfen doch ständig Leute. So Leute, die dann eben die Dinge irgendwie in Frage stellen. Ich hatte am Anfang, weil das ja auch, da gab es immer so einen Timelag, so von 3 Monaten oder so. Ja, das ist ja alles gar nicht so, wie du das sagst und du bist doch ganz woanders. Also die Leute haben sich teilweise echauffiert oder dann gab es mal eine Woche kein Video, dann haben die da sich aufgeregt. Das sind ja kostenlose Videos.
Ja.
So, also und am Anfang. Heute lasse ich das auch nicht mehr an mich ran. Aber am Anfang habe ich gedacht, ja, oh Gott, und die so, jetzt sind die alle sauer auf mich und ja.
Und dem gegenüber gab es auch so richtig schöne Momente durch das Filmen, durch das Vloggen, wo du gedacht hast, yes, also das ist doch das Geilste.
Ja, also ich habe das Glück, würde ich sagen, dass ich eine Community habe auf YouTube, die schon ganz lange dabei ist. Da sind ganz viele Leute dabei, die seit über 10 Jahren diese Videos sich angucken und die auch Geschichten mit mir teilen. Also die Geschichten aus ihrem Leben mit mir teilen, Struggles, die sie selber vielleicht haben oder auch Projekte, die sie gestartet haben und wo sie sagen so, hey, danke Nike, so deine Videos haben mir Kraft gegeben oder haben mir Inspiration gegeben und das war so der Schritt, den ich noch brauchte, um dieses Projekt anzugehen oder so. Das ist so, da geht mein Herz auf und dann denke ich, ja, das ist doch total wertvoll. Und so dadurch das gibt meinen Videos einen weiteren Sinn irgendwie. Und dann nicht nur die Orte zu zeigen, sondern eben auch Menschen zu motivieren, zu inspirieren, über sich hinauszuwachsen und Dinge zu tun, die sie vielleicht sonst sich nicht trauen würden. Das ist super viel wert. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und alleine, dass diese Menschen da sind und diese Reise irgendwie virtuell mit mir teilen. Denn dadurch war ich ja eigentlich auch gar nicht allein so auf dieser Reise.
Cool. Wie hast du dich verändert durch diese Reise?
Ich glaube, eine Sache, die ich davon mitgenommen habe, ist, auf mein Bauchgefühl zu hören, dass wenn ich glaube, dass ich etwas mir zutrauen kann, dass ich das dann auch schon irgendwie machen werde. Vielleicht nicht so, wie sich andere Leute das vorstellen oder wie das vielleicht im Buch steht, oder aber dass ich da meinen Weg schon irgendwie machen werde. Ganz oft begegne ich Menschen, die sagen, ja, das kann man doch nicht machen, du hast das doch gar nicht gelernt oder man darf das doch nicht oder man kann das doch nicht. Ja, ich kann es doch mal versuchen. Und es ist ja erstaunlich, wie viele Fähigkeiten wir als Mensch uns aneignen können. Und es gibt mittlerweile ja durch das Internet einfach eine Fülle von Informationen, die zur Verfügung stehen. Und ja, das ist etwas, was ich mitgenommen habe, zu sagen so, hey, wenn ich glaube, dass ich etwas schaffe, dann mir selber zu vertrauen, das auch anzugehen.
Also du hast ein größeres Selbstvertrauen bekommen.
Ja, mir zu genau darauf zu vertrauen, dass diese Bauchstimme richtig ist.
Ja, und das ist ja auch spannend, überhaupt diese innere Stimme hören zu können, ist ja auch schon erstmal ein Schritt, der gar nicht so einfach ist.
Ja, und vor allem mich durchzusetzen gegen Zweifler, sage ich mal so. Ich glaube, vorher hätte ich dieses Bauchgefühl gehabt. Ich wollte mir früher zum Beispiel mal einen VW-Bus kaufen, ja. Und dann kam dann aber so, ja, du hast doch überhaupt gar keine Ahnung von Autos. Und dann habe ich gedacht, ich habe für mich, mein Bauchgefühl hat gesagt, ja, kann ich ja lernen. Und dadurch, dass mir aber entgegengebracht war, so, ja, du hast doch keine Ahnung von Autos, du bist ja verrückt. Ich denke so, ja, okay, dann mal wieder die Füße stillhalten. So, und mittlerweile, ich habe den Motor auf meinem Boot selber gewechselt, sozusagen, so. Und habe mich da reingefuchst. Ja, das kann Mann und Frau lernen. So. Und das glaube ich so, ja, auf das Bauchgefühl zu hören, auch wenn jemand anders das vielleicht eher anders sehen würde.
Okay, das heißt, wenn du Entscheidungen triffst, hörst du auf dein Bauchgefühl und lässt dich weniger verunsichern. Gibt es für dich irgendeinen, so bildlich gesprochen, so ein Leitstern, so ein Kompass, der dir hilft, grundsätzlich deine Entscheidungen zu treffen?
Da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Nee, glaube ich, das habe ich nicht.
Okay.
Vielleicht einfach so meinem inneren Gefühl, ob sich das richtig anfühlt. Aber dass ich jetzt sage, so, es gibt die drei Dinge.
Also die innere Stimme ist quasi auch der Kompass. Ja, passt ja eigentlich.
Ja, ich möchte mein Leben gerne so leben, dass ich das Gefühl habe, dass ich zufrieden bin. Ohne dabei andere Menschen zu verletzen. Was ja schon wieder schwierig wird.
Das stimmt. Okay. Hast du eine Heimat?
Im Herzen?
Ja.
Ja, also ich bin meine eigene Heimat sozusagen.
Ah.
Also ich sage ganz oft, ich gehe jetzt nach Hause und tatsächlich auch irgendwie, wenn ich irgendwo in einem Airbnb bin oder so, dass ich, ja, jetzt gehe ich mal nach Hause. Und dann sage ich, du gehst doch ins Airbnb. So, ja, so. Das ist mir jetzt gerade, ich bin anscheinend sehr wahllos damit, was ich zu Hause nenne. Und um das nicht so wahllos zu sagen, sage ich, ja, das, mein Zuhause bin ich selbst.
Schön.
wenn ich in mir selbst ruhe, habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie zu Hause bin oder angekommen bin.
Cool.
Das passiert nicht so oft. Und wenn es aber passiert, dann so, das ist so ein Zuhausegefühl, glaube ich, ja, so ein Ankommen.
Mhm. Wir springen in die nächste Kategorie und das ist der Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Wenn man so viel Zeit an den Meeren verbringt, dann stößt man ja auch auf die Abgründe der Meere. Und ich frage mich, welche dir ganz besonders intensiv begegnet sind.
Etwas, was mir von Anfang an entgegengesprungen ist, seit ich auf dem Meer lebe, ist die Flut an Plastikmüll, die in den Ozeanen schwimmt und an den Stränden angespült wird oder auch von Land an die Strände gelangt. Es gab wirklich keinen einzigen Strand, an dem ich war, wo es kein Plastikmüll zu finden war. Und das hat mich sehr berührt und mitgenommen.
Mittlerweile hast du eine NGO gegründet, In Motion heißt die. Wann ist der Gedanke entstanden, das zu tun? Gab es dafür einen Auslöser?
Ja, dafür gab es einen Auslöser. Eine ganze Zeit lang habe ich mir das angeguckt mit dem Plastikmüll und irgendwann war ich zusammen mit einer Freundin Maria in diesen San Blas-Inseln auf Kunayala. Und da haben wir irgendwann gesagt, irgendwas müssen wir doch machen mit dieser ganzen Plastikflut. Mal abgesehen davon, dass wir selber Plastikmüll in unserem täglichen Leben reduziert haben drastisch. Und das Naheliegendste war eben einfach erstmal aufzuräumen, so Strandsäuberungen zu machen. Und wir haben uns eine spezielle Insel vorgenommen, auf der wir einmal ganz rundherum den Strand aufgesammelt haben. Und 24 Stunden später sind wir noch einmal um die Insel gegangen und haben wieder 2 Taschen voll mit Plastikflaschen zusammengesammelt. Und das war jetzt keine große Insel, die war vielleicht so 100 Meter lang oder so. Durchmesser. Und das hat mich irgendwie so schockiert, dass ich gesagt habe, so, ich kann da nicht länger einfach zugucken. Ich möchte da wirklich regelmäßig etwas dagegen unternehmen. Und wir haben dann verschiedene Dinge ausprobiert, erstmal so über die nächsten 2 Jahre. Also mal eben Cleanups gemacht, standen aber dann eben vor diesen ganzen Bergen von Müll und haben gesagt, was machen wir denn jetzt mit diesem ganzen Müll? Mhm. Und das sind ja auch Werte, die da liegen. Das ist ja, also Plastikmüll ist ja eigentlich ein Rohstoff, der weiterverwertet werden kann. Und dann haben wir uns eben damit beschäftigt, was können wir denn eigentlich oder was können die Leute vor Ort aus diesem Plastikmüll eigentlich machen? Wie kann der entweder wiederverwendet oder eben recycelt werden? Und am Anfang haben wir Dinge gemacht, die man mit sehr einfachen Mitteln machen kann, also einfach mit Nadel und Faden oder mit einem Lötkolben oder ja einfach so aus Leinen Körbe zu flechten zum Beispiel. Also Sachen, ja, die eigentlich jeder, mit Tools, die jeder so zur Verfügung hat. Und haben dann aber auch schnell gemerkt, dass wir auch da an unsere Grenzen stoßen und haben dann recherchiert und haben die Bewegung Precious Plastic gefunden, die sich dafür einsetzt, eine dezentrale Recycling-Infrastruktur aufzubauen. Also so kleine Community-Recycling-Zentren, die überall auf der Welt sozusagen verteilt sind. Also keine großen industriellen Anlagen, sondern so Community-Zentren mit kleineren Maschinen. Auf dieser Webseite gibt es einen Pool von Informationen, zum anderen eben auch, wie man diese Maschinen bauen kann. Und dann haben Maria und ich so ein Set Maschinen gebaut und dann angefangen, auf unseren Segelbooten Plastik zu schreddern und warm zu machen und daraus neue Dinge zu formen. Haben dann aber auch gemerkt, dass wir mit diesen Maschinen auf den Segelbooten auch schnell an unsere Grenzen stoßen, weil man hat ja auch nur limitiert Strom zur Verfügung auf so einem Segelboot. Während wir so experimentiert haben, haben wir auch gemerkt, dass viele von den Leuten an Land, mit denen wir gesprochen haben oder wo wir eben diese Workshops gemacht haben, das spannend fanden. Gerade auch, wenn es darum ging, dass wir gesagt haben, ja, wenn ihr die Produkte macht, könnt ihr die zum Beispiel ja auch an Touristen verkaufen. Also die kaufen ja meistens auch irgendwelche anderen Souvenirs. Und dann könnte man die ja auch aus recyceltem Plastik machen, der vom Strand sozusagen gesammelt wurde. Und ja, da haben wir gedacht, eigentlich wäre das doch cool, wenn wir diese Maschinen irgendwo an Land positionieren und mal versuchen, so ein Recyclingzentrum aufzubauen. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht in Costa Rica. Und daraus ist dann sozusagen der Gedanke für In Motion entstanden, dass wir gesagt haben, zusätzlich zu den Beach Cleanups, die ja viele Leute schon machen, möchten wir gerne den Leuten Know-how vermitteln oder Tools an die Hand geben, sei es jetzt Maschinen oder andere Werkzeuge, um aus dem Plastikmüll vor Ort neue Dinge herstellen zu können.
Mhm. Das macht ihr jetzt seit wie langer Zeit? Wann habt ihr es gegründet?
2021.
Also seit 4 Jahren. Mhm. Okay. Und wie viele Zentren konntet ihr seitdem einrichten?
Wir haben 3 solcher Zentren aufgebaut. Wir haben auch schnell gemerkt, dass es sehr umfangreich ist und wir nebenbei auch noch mit den Segelschiffen unterwegs sind und Jobs haben. Und haben dann gesagt, okay, eigentlich ist es auch total wichtig, dass nicht nur wir diese Arbeit machen, sondern dass wir andere Segler dazu motivieren, inspirieren, Know-how an die Hand geben, um mitmachen zu können, weil die ja auch ganz viel an diesen Orten unterwegs sind, wo eben diese Plastikfluten oder Plastikmüllfluten vorhanden sind, es aber keine Infrastruktur gibt. Und deswegen sind wir jetzt gerade auch dabei, uns stärker darauf zu fokussieren, eigentlich andere Segler auch zu befähigen oder zu inspirieren und zu motivieren, aktiv zu werden und nicht nur Cleanups zu machen, sondern eben auch sich in dem Bereich Recycling schlau zu machen und anderen Leuten das zu erklären, wie das funktioniert oder eben auch zu helfen, solche Werkstätten aufzubauen.
So bin ich übrigens auf dich aufmerksam gemacht worden. Von Sonja heißt sie, ne?
Genau, Sonja und Nils, ja.
Von Sonja und Nils, die tatsächlich genau von euch gerade das Know-how bekommen und selber so ein Projekt starten. Das sind Hörerinnen vom Podcast, die gerade selbst um die Welt segeln. Liebe Grüße, vielen Dank für den Hinweis. Und ich war ziemlich erstaunt, dass ich da mal in so ein Video reingeschaut habe, wie strategisch ihr da auch rangeht. Also ihr sagt ja nicht, oh ja, hier sind die Maschinen und macht mal easy, sondern irgendwie, ich hatte das Gefühl, da gibt es erstmal so ein bisschen so eine Strategieberatung. Was wollt ihr hier überhaupt erreichen? Wen wollt ihr da irgendwie alles mit einbinden und so weiter und so fort?
Ja, das ist immer ganz abhängig davon, was die Menschen vor Ort eben möchten. Und die 3 Werkstätten, die wir aufgebaut haben, sind auch komplett unterschiedlich. Mhm. Deswegen sind die Lösungen auch immer sehr spezifisch. Es geht im Kern ja immer darum, Plastik zu sammeln, zu sortieren, klein zu machen und ein neues Produkt draus zu machen. Und die Frage ist ja aber auch, warum möchten die Leute das machen? Die einen haben dann eher einen edukativen Fokus, dass sie das einfach das Bewusstsein vor Ort schärfen wollen. Die anderen wollen ganz klar verkaufen. Die anderen wollen eigentlich nur irgendwie was aus dem Müll machen, den sie sowieso sammeln. Da kommt das BWL-Studium wieder zugute.
Das stimmt. So ist es mal gut eingesetzt. Wie kann man bei euch mitmachen? Wie kann man euch unterstützen?
Unterstützen geht natürlich immer auch mit einer Spende. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Wir sind spendenfinanziert. Fast zu 100%. Wir haben zwar auch ein paar Workshops, die wir gegen Geld machen. Also man könnte uns auch buchen. Einen Recycling-Workshop könnte man in Deutschland buchen. Im nächsten Sommer zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, wann du das ausstrahlst.
Weiß ich auch noch nicht. Aber bis nächsten Sommer wird man es gehört haben.
Und zum Mitmachen sind wir gerade dabei, eben das Onboarding sozusagen etwas einfacher zu machen. Im Moment sind ganz viele Dinge noch so in meinem Kopf und noch nicht so in einer Struktur. Und da arbeiten wir gerade zusammen mit anderen Flottenmitgliedern, also mit Leuten, die schon bei uns aktiv sind, dran, dass wir versuchen, das Know-how, was wir jetzt an der Front sozusagen gesammelt haben, zu bündeln und etwas zu strukturieren und so aufzubereiten, dass es einfacher ist, für mehr Leute mitzumachen. Mhm. Ja, und da auch so verschiedene Level an Mitmachaktivitäten zu haben. Nicht jeder möchte vielleicht Recyclingmaschinen an Bord haben. Manche möchten vielleicht einfach nur Cleanups organisieren und ja, das wird dann nächstes Jahr hoffentlich auf unserer Webseite alles zu finden.
Gibt es nicht auch so einen Impact-Shop, wo man die Sachen kaufen kann, die hergestellt werden sind? Oder ist das Schnee von gestern?
Ja, ich habe mal eine Ohrring-Kollektion gemacht. Ja, und die haben wir über Etsy verkauft. Das war aber eher mal so ein Trial, den ich gemacht habe. Das war auch mal so ein Traum von mir. Ich habe damals, als meine Eltern mich gefragt haben, sag mal, wie stellst du dir das eigentlich vor, so deine Segelreise zu finanzieren? Da habe ich damals gesagt, ach ja, vielleicht sammle ich so Sachen in der Natur und dann mache ich so Ohrringe und so und dann verkaufe ich so. Also wie so, weißt du, so wie man sich das so vorstellt, als die Backpacker, die man manchmal so an der Straße sieht, die so Ohrringe verkaufen. Da habe ich gedacht, ja, da könnte ich doch so Hatte ich mir so vorgestellt. Und jetzt habe ich das aus recyceltem Plastik gemacht.
Ja. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie war denn insgesamt das Feedback von deinem Umfeld, als du das so gemacht hast? Ich meine, gerade die Eltern sind ja immer spannend in so einer Situation.
Ja, also interessanterweise waren die jetzt gar nicht so krass überrascht. Meine Mutter hat sich Sorgen gemacht, aber auch, weil sie sich nicht so genau vorstellen konnte. Sie hat jetzt gedacht, wir hatten früher so Bücher gelesen von Erdmann hier, so gegen die vorherrschende Windrichtung nonstop um die Welt. Ich musste ja erstmal erklären, sowas Krasses ist es gar nicht. Die waren besorgt. Also sie waren auf jeden Fall besorgt um meine Sicherheit. Ich war aber auch schon vorher viel alleine gereist, daher wussten schon, dass ich ein bisschen umtriebig bin so. Und die haben sich ganz gut eingegroovt tatsächlich. Mein Vater hat irgendwann mal nach 3 Jahren gesagt, ich hatte damals mal gesagt, das kann alles dauern zwischen 3 Monaten und 3 Jahren, womit ich sagen wollte, es dauert so lange, wie es dauert. Aber nach 3 Jahren klopfte mein Vater tatsächlich an und sagte, Nika, also die 3 Jahre sind jetzt oben, kommst du jetzt eigentlich mal wieder zurück? Und dann war ich so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das ist doch so, offensichtlich nicht. Aber das war anscheinend noch so in seinem Hinterkopf und mittlerweile, also seitdem, die haben auch jetzt nicht, also die fragen natürlich mal so, wo geht's hin so und die freuen sich, wenn ich da bin. Aber die haben das wirklich überraschenderweise ziemlich gut akzeptiert. Also zumindest habe ich das Gefühl.
Ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich die Relativitätstheorie. Die Zeit vergeht unterschiedlich schnell. Bei deinem Papa waren die 3 Jahre dann irgendwann rum. Bei dir sind sie immer noch am Laufen.
Bei mir laufen die immer noch.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Allein sein oder in Gesellschaft?
Boah, das ist schwierig. Ich hätte wahrscheinlich vor meinem Lossegeln ganz klar gesagt, allein sein. Und ich habe aber auch über meine Reise gelernt, immer mehr Menschen in mein Leben oder das zu genießen, das gemeinsam zu sein. Daher bin ich da sehr ambivalent gerade. Mhm. Ich bin auf der Schneide.
Angenommen, du müsstest heute eine nächste Reisetour antreten, würdest du es alleine oder gemeinsam machen?
Derzeit würde ich das mit meinem Partner gerne machen, ja.
Okay. Im Jetzt leben oder die Zukunft planen?
Im Jetzt leben.
Wie weit planst du dein Leben voraus?
am liebsten gar nicht so weit. Und das ist dann aber manchmal mit den Wetterplänen und so ein bisschen schwierig. Also 3 Monate. Mhm. Und für InMotion muss ich ein bisschen länger planen, weil ja da nicht nur ich involviert bin, aber in Dingen, in denen nur ich involviert bin, ja. 3 Monate, ein Jahr.
Okay.
3 Monate, ein halbes Jahr so ungefähr.
Okay. Lieber auf einer einsamen Insel oder in einer belebten Stadt?
Einsame Insel.
Auf jeden Fall.
Ja, belebte Stadt, nee.
Okay.
Ist ganz schön, mal da zu sein, aber... Mhm.
Aber jetzt bist du ja zum Beispiel dieses Boot, was du hier dir in Deutschland als Ort schaffst, das scheint ja in Lübeck zu sein.
Ja, und das ist auf der Teerhofinsel. Das ist eigentlich sehr naturnah. Das ist direkt an der Trave, okay. Da bei Bad Schwartau. Weißt du, wo dieses Bad Schwartau-Ding ist?
Dieses Schloss oder was ist das?
Nee, die Marmelade.
Achso, ich kenne mich ehrlicherweise nicht so gut aus. Okay.
Du bist ja kein Fischkopf.
Ja. Wie heißt denn dieses Schiff, was du da gerade ausbaust?
Wie das Schiff Anna Maria heißt das? Oder Anna was das Maria. Für eine Art Schiff ist?
Nee, wie das heißt. Es heißt ja, Anna Maria.
Das heißt, Anna Maria ist ein 100 Jahre altes holländisches Kanalboot, eine Tjalk.
Okay, nächste Frage. Karl oder Anna Maria?
Oh. Das kann kein Entweder-Oder sein. Und das ist etwas, was ich auch gelernt habe. Ich brauche beides in meinem Leben. Ein bisschen Stabilität, ein bisschen Abenteuer.
Ein bisschen Karl, ein bisschen Anna Maria.
Ein bisschen Anna Maria. Wenn ich mich wirklich, wirklich, wirklich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher sagen Karl.
Mhm. Dankeschön. Das ist cool, dass du da nochmal doch noch eine Entscheidung mir hinterher schenkst. Mich und mein Leben zu filmen ist für mich...
Mich und mein Leben zu filmen ist für mich aufregend, lustig, spannend und ein Job.
Der wichtigste Rat, den ich für meinen Weg bekommen habe, war?
Mann, das greift aber wieder tief. Dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und dass Fehler eigentlich das ist, worüber wir wachsen.
Weißt du noch, von wem du den bekommen hast?
Nee, das habe ich, also ich würde sagen, dass ich das von mehreren Leuten gehört habe während meiner Reise, weil das auch ein Thema für mich ist, aber ich könnte dir jetzt nicht eine Person nennen, die das gesagt hat.
Okay. Ein Tribut, den das Leben als Soloseglerin von mir gefordert hat, ist?
Ein Tribut?
Also welchen Preis musstest du zahlen? Was musstest du aufgeben? Was hast du verpasst, verloren?
Bequemlichkeit musste ich auf jeden Fall aufgeben. Und Stabilität. Stabilität, ja.
Okay. Was ich vom Ozean gelernt habe, ist?
Zuzuhören und hinzuschauen und mir die Zeit zu nehmen, einfach da zu sein.
Mhm. Ein Schiff ist für mich?
Ein Zuhause. Ein Zuhause und ein Wegbegleiter.
Mhm. Du hast so ein verliebtes Strahlen in den Augen, wenn du das sagst.
Oh ja, der Karl. Ach, ich bin ein bisschen wehmütig.
Eben hatten wir die Botschaften oder Ratschläge, die für dich total wichtig wären. Mal angenommen, du dürftest eine Botschaft an ganz, 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 ganz viele Menschen senden. Welche Botschaft wäre das?
Lasst euch nicht von den Ängsten anderer Leute, also von den Ängsten, die andere Leute haben, aus ihrer Komfortzone rauszugehen, darin einschränken, welchen Weg ihr gehen wollt. Also hört auf, kommen wir wieder zurück zu diesem Bauchgefühl. So, hört auf euer eigenes Bauchgefühl und auf eure eigenen Ängste und differenziert zwischen den eigenen Ängsten und den Ängsten, die von außen an uns herangetragen werden oder die uns suggeriert werden, sozusagen.
Mhm. Mein größter Erfolg ist?
Mich selbst immer wieder kritisch zu hinterfragen und nicht stehen zu bleiben, sondern ja.
Wie kannst du das, wie klappt das bei dir? Wie schaffst du das?
Das passiert in meinem Kopf relativ automatisch. nein, und auch durch aktives Nachbohren bei mir selber, in mich reinhorchen, mich mit anderen Menschen darüber austauschen. Gerade auch Reaktionen, die ich im Zusammenspiel mit anderen Leuten habe, wahrzunehmen und zu hinterfragen.
Mhm. Mhm.
Denn das ist ja etwas, was man alleine nicht so gut machen kann. Dass man kann oder es ist möglich, sich selber zu optimieren, wenn man alleine ist. Mhm. Das ist mir ganz gut gelungen während meiner Reise. Und ich bin trotzdem ein anderer Mensch im Beisein anderer Menschen.
Mhm. Verstehe.
Das ist nochmal eine zweite Herausforderung.
Mhm, verstehe. Die nächste Frage, die richtet sich an dein Bauchgefühl, weil du selber planst ja nur so ein halbes Jahr im Voraus. In 5 Jahren werde ich?
Hoffentlich mein Hausboot fertig haben. Also das Kanalboot. Und in Motion in stabilen Gewässern sehen und vielleicht ein gemeinsames Boot mit meinem Partner haben.
Könnte das Karl oder sein Boot sein?
Ich glaube nicht.
Es müsste dann ein neues sein.
Ja, was heißt ein neues? Also wahrscheinlich eher
ein Gebrauchs, aber ein anderes, ein drittes.
Ja, ich glaube, dass es wäre gut, wenn das ein drittes. Also die anderen wären dann auch sozusagen. Wir würden zwei eintauschen gegen eins.
Okay, verstehe. Also falls wieder jemand viel Brot für wenig Geld abzugeben hat. Ich wüsste, wo ihr es loswerden könnt. Zustand egal. Ablegen oder ankommen?
Ablegen.
Wir sind jetzt angekommen am Ende unseres Gespräches. Liebe Nike, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Du bist extra nach Kiel gedüst, damit wir dieses Gespräch aufnehmen können. Das rechne ich dir ganz hoch an. Außerdem rechne ich dir sehr hoch an. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das ein so persönliches Gespräch wird, aber irgendwie ist es gleich am Anfang dahin so abgeglitten und ich fand das total schön. Deswegen bin ich dabei geblieben. Herzlichen Dank, dass du dich hier so geöffnet hast.
Ich habe das auch nicht. Ich dachte, wir sprechen über InMotion und jetzt haben wir hier über meine persönliche Reise gesprochen.
Schau an.
Ich muss ja doch noch mal ein bisschen nachzensieren.
Ich wünsche dir alles Gute, dass du in 5 Jahren hoffentlich immer noch genauso begeistert und glücklich von deinem abenteuerlichen Leben bist, dass du immer noch sehr gut deine innere Stimme hörst und ihr folgen kannst und dass sie dich an gute Orte im Leben führt.
Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte.
Flaschenpost.
So, und zum Schluss kommt hier noch eine kleine Flaschenpost angeschwappt, direkt aus den Kapverden, wo ich gerade mit InMotion Recycling Workshops gebe. Vielleicht hat dich diese Podcast-Folge ja inspiriert, uns im Kampf gegen die Plastikflut zu unterstützen. Dann kannst du uns ganz einfach auf unseren Socials folgen, unsere Geschichten teilen und anderen davon erzählen, was wir machen. Unsere Arbeit ist zu 100% spendenfinanziert und deswegen hilft uns jede einzelne Spende mit unseren Projekten weiterzumachen. Spenden kannst du über unsere Webseite und auch bei Patreon. Oder vielleicht kennst du jemanden, der in einem Unternehmen arbeitet, das Meeresschutzprojekte unterstützt. Dann freue ich mich riesig, wenn du InMotion dort ins Gespräch bringst. Und wenn du selbst Lust hast, aktiv zu werden mit Cleanups oder Recycling-Workshops, dann schreib mir gern und wir schauen gemeinsam, wo die Reise hingehen kann. Danke, dass dir das Meer am Herzen liegt und dass du Teil einer Bewegung bist, die hinschaut, mitmacht und Verantwortung übernimmt. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja eines Tages irgendwo da draußen am Strand oder auf dem Meer. Ich freue mich drauf.
Das war Nike Steiger, die mir mit dieser Flaschenpost ja fast die halbe Arbeit vom Outro weggenommen hat. Als kleine Ergänzung, schaut mal in die Shownotes, da habe ich natürlich auch noch einen Link zu InMotion reingestellt. Was mir bei dieser Folge ganz besonders gut gefallen hat, ist die Frage, die Nike aufgeschmissen hat. Wer bin ich eigentlich, wenn niemand hinguckt? Sie konnte diese Frage für sich beantworten, indem sie über 12 Jahre lang alleine mit dem Segelboot unterwegs war. Vielleicht braucht es gar nicht ganz so viel, um zumindest ein wenig dieser Frage auf die Spur zu kommen. Und ich habe mir für die nächste Zeit auf jeden Fall vorgenommen, mal wieder ein paar Momente mit mir selbst zu verbringen. Was ich auch richtig, richtig cool finde, ist, dass Nike andere Segler empowert, selbst mit anzupacken, selbst zu helfen. Und das findet dann ja so einen tollen Anklang, dass diese Menschen sie zum Beispiel auch für diesen Podcast vorschlagen. Und ich bin sehr froh, dass auf diese Art und Weise dann dieses lebendige, sprudelnde und wirklich irgendwie glücklich machende Gespräch zustande gekommen ist. Und falls ihr jetzt Lust habt auf eine weitere Folge, die rund um das Thema Segeln, aber irgendwie auch Persönlichkeitsentwicklung, gutes Engagement und so weiter und so fort gehen, dann schaut mal in den Juni 2024, Episode 90, Viking-Saga mit Burkhard Pieske. Eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen und ich bin mir ganz sicher, die wird euch auch richtig gut gefallen. Und falls ihr dieser Frage, Mensch, wer bin ich eigentlich, tiefer auf die Spur kommen wollt, dann hört doch mal in die Folge 104 aus dem Dezember 2024 rein, eine Segelreise zu sich selbst. Dort spreche ich mit Holger Heiten über die Meeresqueste, an der ich selber teilgenommen habe und auf der ich mich ganz neu kennengelernt habe. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigung sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.